Meine Lieben, jetzt möchte ich gerne das Wort Gottes teilen. Und nicht nur das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, sondern auch meine eigenen Erlebnisse verbunden mit diesem Wort Gottes. Das, wonach wir alle uns wahrscheinlich am meisten sehnen, ist innere Ruhe, zur Ruhe zu kommen. Gerade jetzt, wo der Urlaub für viele beginnt, das, wonach sich Leute sehen, ist, endlich zur Ruhe zu kommen, durchatmen zu können. Aber gibt es einen Weg, wie wir zur Ruhe kommen und auch in dieser Ruhe bleiben können, die Ruhe bewahren und behalten können? Jesus hat uns einen Weg aufgezeigt. Und ich möchte mit euch zusammen das anschauen. Er hat uns das vorgelebt, wie man in der Ruhe Gottes leben kann, obwohl viele Anforderungen und Erwartungen da sind, Anfeindungen da sind, trotzdem in dieser Ruhe Gottes zu sein und zu bleiben. Nichts konnte Jesus aus der Ruhe bringen, obwohl er wahrscheinlich mehr Anfeindungen erlebt hat, als wir alle zusammengenommen. Da gibt es ein Geheimnis. Da gibt es eine Kraftquelle dieser Ruhe, die Jesus gelebt und ausgestrahlt hat. Und diese Kraftquelle ist auch für uns alle verfügbar. Bist du bereit? Sehnst du dich danach? Brauchst du diese Ruhe Gottes? Also ich brauche das. Ich sehne mich danach. Und mir passiert es so schnell, dass ich aus der Ruhe rauskomme, dass ich diese Ruhe verliere. So lass uns anschauen, wie Jesus seinen Dienst begonnen hat, wie das angefangen hat mit ihm. Bei der Taufe von Jesus Christus sehen wir, wie er seine Identität und seine Bestätigung aus Gott, seinem Vater, gezogen hat. Matthäus 3, Verse 16 bis 17 lesen wir gleich. Nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und das war nicht begründet auf irgendwelche Leistungen, die Jesus erbracht und vollbracht hätte, sondern diese Bestätigung Gottes und diese Identität, die ihm zugesprochen wird, war einfach aus dem Sein. In der Taufe identifiziert sich Jesus mit uns Menschen. Er macht sich eins mit uns, mit dem Menschsein, mit den Einschränkungen und Begrenzungen, die wir Menschen auch erleben. Und gleichzeitig mit der Taufe erfüllt er den Willen seines Vaters und bekommt diesen Zuspruch. Du bist mein geliebter Sohn, den ich von Herzen lieb habe, an dem ich meine Freude habe. Und ich glaube, das möchte Gott heute auch jedem Einzelnen von uns zusprechen. Wenn du im Glauben Jesus als den Retter und Herrn deines Lebens angenommen hast, wenn du in der Taufe ihm nachgefolgt bist, dann gehörst du zu ihm. Und er sagt, wer du bist. Nicht das, was Menschen sagen, nicht das, wie du dich fühlst, sondern Jesus sagt, wer du bist. Und er sagt, du bist sein geliebtes Kind, sein Sohn, seine Tochter. Und er hat großes Gefallen und Freude an dir. Nicht unbedingt an deinen Leistungen, an das, was du für ihn vollbracht hast, sondern einfach, weil du da bist, weil du Ja zu ihm gesagt hast. Du gehörst zu ihm, du bist sein. Das ist die Grundlage für alles Weitere. Das ist die Grundlage, um innerlich zur Ruhe zu kommen, zu wissen, wo gehöre ich eigentlich hin. Ich will dir heute sagen, wo du hingehörst. Du gehörst zu Jesus, du gehörst zu Gott, du bist sein Kind, du gehörst in seine Gemeinde, in seine Familie. Das ist die Grundlage für Frieden, für innere Ruhe, in der Jesus gelebt hat. Aber Jesus war auch ganz schön herausgefordert. Gleich danach ging es in eine Wüstenzeit. Eine Zeit, die er ausgesondert hat, um Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater zu verbringen, im Gebet und im Fasten. Und am Ende dieser 40 Tage von Gebet und Fasten kommt der Teufel und will diese Identität, die Jesus in seiner Beziehung zum himmlischen Vater, in der Liebe des Vaters wusste, in Frage stellen und konfrontieren. Und wir werden gleich sehen, wie Jesus sich hat nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also auch das sollte dich nicht aus der Ruhe bringen, dass es gerade hier von der Technik her geknallt hat. Ah, ein Mikrofon ist gefallen. Es gibt eine erklärliche Ursache dafür. Okay. Angriff auf die Identität Jesu. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Was für eine Attacke, was für ein Kampf. Der Teufel persönlich greift Jesus an. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene das war. Auf der Ebene seiner Gedanken, auf der Ebene seiner Gefühle oder vielleicht durch äußere Einflüsse. Auf jeden Fall hat Jesus erkannt, hier werde ich zu etwas gedrängt, was nicht von Gott ist. Hier wird meine Identität in Frage gestellt. Aber Jesus fängt nicht an, sich zu beweisen. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, sondern er besinnt sich auf das, was Gott sagt. Und Jesus sagt, ja, auch wenn ich jetzt Hunger habe, ja, auch wenn ich von Gott ausgestattet bin, mit der Kraft und Autorität Wunder zu tun, aber das ist kein Spielzeug, ich lasse mich nicht darauf ein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Ich höre auf das, was Gott sagt. Und Jesus widersteht dem Teufel. Jesus sagt Nein zum Teufel und damit sagt er Ja zu Gott. Und die Versuchung geht weiter und der Teufel kennt auch die Bibel, er kennt das Wort Gottes und er kommt sehr trickreich und er sagt, ah ja, okay, wenn du mir so kommst. Es steht aber auch geschrieben in der Bibel, dass der Herr seine Engel senden wird, die dich auf den Händen tragen werden. Ja, dann mach doch mal, beweis das doch mal. Und wenn du das tust, ja, dann haben wir den Beweis, dass du Gottes Sohn bist. Aber Jesus sagt, nein, 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 das tue ich nicht. Ich muss mich nicht beweisen. Und letztendlich geht es um die Anbetung. In unserem Leben geht es immer letztendlich um Anbetung. Und Jesus stellt fest und sagt, ich bete Gott allein an. Ich diene nicht den Erwartungen der Menschen. Ich lasse mich nicht darauf ein, wohin der Teufel mich drängen will, sondern ich vertraue auf Gott allein, auf Gottes Versorgung. Er sagt Ja zu Gottes Versorgung. Er sagt Ja zu Gottes Plan und Willen. Er sagt Ja zur Anbetung Gottes allein. Aber dafür musste er auch Nein sagen zu den Versuchungen des Teufels. Er musste Ja sagen zu seinen Grenzen, in denen er Autorität hatte, sich zu bewegen und zu agieren. Und gleichzeitig damit Ja zu sagen zu dem, was Gott sagt und was Gottes Wille ist. Amen. Innere Ruhe zu finden und diese Ruhe zu behalten, hat oft damit zu tun, dass wir lernen, richtig Ja und Nein zu sagen und dazwischen unterscheiden zu können. Nun, hier ist es vielleicht noch relativ eindeutig, obwohl so einfach war das nicht, zu blicken, dass der Teufel im Detail steht. Aber dann geht es auch um gute Sachen, wo Gott voll drin ist. Direkt nach der Taufe von Jesus ging es los mit seinem Dienst. Er hat kranke Menschen geheilt. Er hat Menschen von dämonischen Mächten befreit. Es ging richtig was ab. Kannst du nachlesen in Markus Kapitel 1. Und als sich das so rumgesprochen hat und viele Menschen kamen, um Jesus zu sehen, um ihn zu berühren, um Heilung und Befreiung zu erleben. Und manche vielleicht einfach, um dieser Sensation zuzuschauen. Tut Jesus Folgendes. Er macht nicht einfach nur, was von ihm erwartet wird und was man von ihm erwarten könnte, sondern er zieht sich zurück. Markus 1, 35 bis 38. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. So nach dem Motto, wo bleibst du? Aber er antwortete, wir müssten auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Wow. Jesus konnte auch erkennen, wo er Ja und wo er Nein sagen sollte. Selbst dann, wenn das, was angefragt war, irgendwie gut war und Gott da drin war und Gott gewirkt hat, er zog sich zurück. Er hat das Zwiegespräch, die Gemeinschaft, die Beziehung mit dem himmlischen Vater gesucht. Und dann hat er von dem Vater offensichtlich gehört, dass das jetzt gut war und dass es jetzt genug war und dass es jetzt weitergeht, an einem anderen Ort die Botschaft zu verkünden. Ich glaube, dass wir manchmal auch im Dienst Schwierigkeiten haben zu erkennen, wann ist genug, wann ist gut. Dass wir oft unter einen Erwartungsdruck kommen, den wir uns selbst auferlegen oder den andere Menschen auf uns legen und dabei den Willen Gottes verpassen. Wow, das ist schon die höhere Kunst, zu unterscheiden zwischen einfach nur gut und das ist das, was Gott sagt, was ich jetzt tun soll. Das ist meine Aufgabe, hat Jesus gewusst. Er wusste um seine Identität und die bezog er aus der Beziehung mit Gott und er wusste auch um seine Aufgabe. Das möchte ich lernen. Ich weiß es oft nicht. Ich lasse mich oft noch irgendwie drängen von eigenen Ambitionen und Erwartungen, von Erwartungen der Menschen. Und manchmal schafft es sogar der Teufel, mich zu täuschen. Ich will lernen, in dieser Ruhe Gottes zu bleiben und zu erkennen, wo sage ich Ja und das von ganzem Herzen und wo sage ich Nein, obwohl Menschen das von mir vielleicht auch erwarten. Das gilt es zu lernen. Wie hat Jesus das gelernt? Wie hat er das getan? An einer anderen Stelle können wir das sehen in Johannes Kapitel 5, 19 bis 20. Auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus. Also er wurde angegriffen von den Juden, von den führenden Leuten seines Volkes, weil er getan hat, was Gott ihn beauftragt hat zu tun. Weil er Menschen geheilt hat, weil er das Evangelium gepredigt hat, weil er das noch am Sabbat getan hat. Und Jesus wird angegriffen. Eine perfekte Gelegenheit, aus der Ruhe zu kommen, aus der Haut zu fahren, sich zu ärgern, enttäuscht zu sein von den Menschen, für die er gekommen ist, von den Menschen, die sich auch noch Schriftgelehrte nennen, die es eigentlich hätten besser wissen sollen und die ihn auch noch angreifen. Hey, wir können manchmal enttäuscht werden. Also gerade manchmal auch von Leuten, von denen wir es nicht erwartet hätten. Aber Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Ihr werdet staunen. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Dein himmlischer Vater liebt dich. Und er zeigt dir, er teilt dir mit, was auf seinem Herzen ist, was er tut und wo du mitmachen darfst. Nochmal, nicht die Erwartungen von Menschen, nicht eigene Ambitionen, nicht etwas, was dich vielleicht von innen antreibt und du denkst, du musst, sondern das, was der Vater tut, das zu erkennen und da mitzumachen. Gott hat jeden von uns vorbereitet für gute Werke. Und diese guten Werke hat er selbst für uns auch schon vorbereitet und er will uns damit hineinnehmen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie die Welt retten müssen. Manchmal muss ich mir das selber sagen. Ich bin nicht der Retter, Jesus ist es. Ich darf mich nicht bewegen lassen aus einem Helfersyndrom, aus einem Wunsch, allen zu helfen, in Unruhe zu geraten und irgendwie am Ende doch enttäuscht zu sein, dass ich doch so alleine kämpfe und mich einsetze und was ist mit den anderen? Und dann bin ich enttäuscht, weil kein Dank zurückkommt und. So schnell kann es passieren, dass ich mich aus der Ruhe bringen lasse. Dass ich nicht ruhe in der Identität, die Gott mir zuspricht. Dass ich nicht erkenne und unterscheide, wo ist etwas, was Gott vorbereitet hat, wo ich mitmachen darf und wo sind es vielleicht Erwartungen anderer. Vielleicht geht's nur mir so und ihr kriegt das alle wunderbar hin. Und seid völlig in der Ruhe Gottes und immer im Kontakt mit Gott und handelt aus der Liebesbeziehung mit Gott, dann ist es wunderbar. Ich jedenfalls muss auch euch um Vergebung bitten. Da, wo ich manchmal auch im Eifer Dinge für Gott zu tun, ohne es zu wollen, den einen oder anderen vielleicht auch unter Druck gesetzt habe. Und du konntest nicht Nein sagen auf die Anfrage, die ich hatte. Natürlich, letztendlich ist jeder auch für sich selbst verantwortlich, auch für sich selbst zu sorgen. Wir können nicht sagen, andere sind schuld. Und ja, weil der Pastor das gesagt hat, musste ich das tun. Und am Ende war mir alles zu viel und so weiter. Also ist ja auch so ein Wechselspiel. Aber da, wo ich vielleicht dich unter Druck gesetzt habe und dich aus der Ruhe und aus dem Frieden gebracht habe, da tut es mir aufrichtig leid. Da, wo es in den Diensten unserer Gemeinde passiert, da tut es mir leid und ich bitte um Vergebung. Und ich möchte, dass wir miteinander lernen, in dieser Liebesbeziehung mit Gott zu bleiben, in dieser Ruhe Gottes zu bleiben und uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Zu erkennen, wo wir Ja sagen und das von ganzem Herzen. Und zu erkennen, wo unsere gesunden, von Gott gegebenen Grenzen auch sind und da freundlich und mutig Nein sagen können. Wir dürfen das lernen. Amen. Wollen wir das miteinander lernen und in diese Ruhe Gottes hineinkommen? Ja, es betrifft natürlich auch alle Bereiche. Jetzt könnte ich natürlich so durchgehen und zu Schülern und Studenten sprechen und ihren Alltag mal so unter die Lupe nehmen und zu Menschen, die einen Arbeitsplatz haben, zu Menschen, die Arbeitsplätze bieten, die Arbeitgeber sind, zu Menschen, die Familie leben und vielleicht kleine Kinder haben, zu älteren Menschen und. Aber ich möchte diesen Test mal so durchführen mit euch, indem ich euch einfach frage, wenn du aufwachst, was beschäftigt dich? Wachst du auf mit dem Wissen, ich bin von Gott geliebt. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Gott ist für mich. Und ich darf mit Gott durch diesen Tag gehen. Wirst du dir bewusst seiner Gegenwart, der Identität in ihm, bewusst, dass Gott alles für dich schon vollbracht hat und vorbereitet hast, und gehst fröhlich in diesen Tag, in diese Beziehung mit Gott, verbringst vielleicht nochmal so Zeit mit Gott, kommst zur Ruhe bei Gott, kommst bei ihm an und gehst mit ihm so durch den Tag. Das wäre wunderbar. Oder ist es vielleicht anders? Du wachst auf und denkst, wie soll ich bloß diesen Tag schaffen? Was muss ich heute alles schaffen? Was darf ich nicht vergessen? Und du merkst, ja, jetzt wäre es eigentlich gut, einfach mal Platz zu nehmen bei Gott, zur Ruhe zu kommen, in Gottes Wort zu lesen und einfach mal eine Viertelstunde mit Gott zu sein, bewusst, ungeteilte Aufmerksamkeit. Merkst aber im gleichen Augenblick, ja Moment, ich muss heute dies, ich muss jenes. Und bevor du dich versehen hast, hast du dein Handy in der Hand und guckst nach, wer bei Facebook so alles gepostet hat und wie viele Likes du bekommen hast auf deinen Post von gestern und Instagram und, ach ja, die E-Mails nochmal checken und die Anfragen, die da sind, und du merkst, die Viertelstunde, die du eigentlich verbringen wolltest in der Gemeinschaft mit Gott, in der Ruhe, in der Stille, ja, die ist ja schon weg. Naja, vielleicht morgen. Und du raffst dich auf und du eilst und eilst so durch den ganzen Tag. Ich glaube, eins der größten Feinde dieser Ruhe Gottes ist diese Eile und die Geschäftigkeit, dieses Getriebensein. Wir werden angetrieben von inneren Triggern, wir werden angetrieben von äußeren Einflüssen. Das sind so viele Selbsterwartungen und Erwartungen anderer und wir rasen durch den Tag, sind rastlos, ruhelos und das so den ganzen Tag. Passiert dir das auch? Okay, den ganzen Tag lassen wir jetzt mal weg, es ist Abend. Jetzt wäre eigentlich Zeit, nach getaner Arbeit zur Ruhe zu kommen. Den Tag nochmal Revue zu passieren. Dankbar zu sein, da wo Gott dich gesegnet hat, festzustellen, wo Gott da war, wo du seine Gegenwart gespürt hast, wo er für dich gesorgt hat, wo er vielleicht kleine und große Wunder getan hat in deinem Alltag. Danke zu sagen, zufrieden und dankbar zur Ruhe zu kommen. In der hebräischen Kultur ist es so, dass da steht, Gott schuf den Menschen. Und Gott schuf alles und es war Abend und es war Morgen, ein neuer Tag. Der Tag beginnt mit dem Abend in der hebräischen Kultur, mit dem zur Ruhe kommen bei Gott. Und aus der Ruhe und aus der Kraft heraus muss dann auch was getan werden. In der Ruhe zu leben bedeutet nicht untätig zu sein. Jesus war sehr aktiv, aber gleichzeitig in dieser Ruhe Gottes. Verankert in seiner Identität und auch im Wissen um seine Grenzen. Und das dürfen wir lernen. Also, am Abend wäre es eigentlich Zeit, dankbar zurückzublicken und einfach zur Ruhe zu kommen. Vielleicht in Gemeinschaft mit anderen auch. Vielleicht hast du ein Treffen abends mit anderen, eine Kleingruppe, die sich trifft, oder eine Dienstgemeinschaft. Du richtest dich auf Jesus aus, du betest ihn an, du reflektierst, du kommst einfach zur Ruhe bei Gott und du bist dankbar. Oder bist du frustriert über das, was du alles nicht geschafft hast, über das, wo du enttäuscht bist von dir selbst, von anderen Menschen und Von Gott hast du auch nichts gespürt den ganzen Tag. Nicht, weil er nicht da war, sondern weil du nicht da warst. Du warst irgendwo. Du warst voll in Eile. Vielleicht hast du dann auch noch schlechtes Gewissen, Schuldgefühle und ja, denkst, naja, okay, morgen ist ein neuer Tag. Aber der neue Tag beginnt genauso. Der neue Tag beginnt eigentlich schon am Abend. Und ich glaube, dass Jesus uns kennt und versteht in unserer Ruhelosigkeit, Rastlosigkeit, in unserem Stress, in unserem Versagen, in unseren Schuldgefühlen. Er kennt und versteht uns. Er selbst als Mensch hier gelebt und uns vorgelebt und gezeigt, dass es möglich ist, anders zu leben. Und dieses Anders hat er auch für dich. Und hier ist eine Einladung Gottes, auf die ich jetzt kommen möchte. Matthäus Kapitel 11, meist wird es ab Vers 28 gelesen. Und ich habe in der Vorbereitung entdeckt, man muss bei 27 anfangen, weil da ist die Kraftquelle. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Jesus selbst lebte aus der Offenbarung, dass er geliebt ist von seinem himmlischen Vater. Dass er der Sohn des himmlischen Vaters ist. Und er hat gesagt, dass er das auch uns offenbaren möchte. Diese Gottesbeziehung und diese Identität. Ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Als Kind Gottes zu leben. Und in dieser Identität ist die Einladung zur Ruhe. Da finden wir Ruhe. Und das, so sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier ist eine Einladung. Komm. Bist du erschöpft? Bist du ruhelos? Bist du mühselig und beladen? Dann habe ich eine gute Nachricht. Du darfst zu Jesus kommen. Du musst es nicht erst selber in den Griff kriegen. Ich habe so oft Menschen angetroffen, die sagen, ich bin nicht gut genug. Ich muss das erst in den Griff kriegen, mein Leben und so weiter, alles regeln. Dann komme ich zur Gemeinde und in den Gottesdienst und dann will ich auch die Sache mit Gott ernst machen. Und das bedeutet niemals. Weil du niemals dein Leben aus eigener Kraft auf die Spur und in Ordnung bringen kannst, sondern du brauchst Jesus. Die erste gute Nachricht ist, du darfst kommen, wie du bist. Und die zweite gute Nachricht ist, wenn du zu Jesus kommst, wie du bist, du wirst nicht bleiben, wie du bist. Er wird dich verändern von innen her. Nicht du selbst wirst es irgendwie, irgendwann schaffen, sondern er hat es schon geschafft. Und er lädt dich ein und er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Um das Joch Jesu auf sich zu nehmen, muss man das eigene Joch ablegen. Um empfangen zu können, muss man die Hände erstmal auch leer machen. Und Jesus spricht hier eine bildliche Sprache, wenn im damaligen Israel in der Landwirtschaft der Boden beackert und gepflügt wurde, dann war da ein Ochse und ein junges Tier, was unter dasselbe Joch gebracht wurde und lernen durfte. Und die Last lag auf dem Ochsen, aber das junge Tier durfte einfach mitlaufen und lernen. Und so sagt Jesus, dass sein Joch, das er uns anbietet, diese Jochbeziehung mit Jesus, keine schwere Sache ist. Es ist sanft. Es ist leicht. Und doch kommt dein Leben auf die Spur, weil du in einer Beziehung mit Gott lernst. Ich liebe es, dass Jesus hier einlädt zu lernen. Und lernen bedeutet, etwas immer wieder aufs Neue zu tun. Und damit erinnere ich an die Predigt vom letzten Sonntag, neu beginnen. Und das ist wirklich ein Geschenk Gottes, dass er uns einlädt, neu zu beginnen. Jeden Tag dürfen wir neu beginnen. Es ist nicht so, dass wir unser Leben vergeigt haben und dass es keine Chance mehr gibt. Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der fünften und der zehnten Chance. Gott gibt niemanden auf. Wow. Du darfst neu beginnen. Du darfst bei Jesus lernen. Tag für Tag, immer wieder aufs Neue. Und er will dich in diese Ruhe bringen. Hier steht, und ihr werdet Ruhe finden. Wo in deinem Leben bist du rastlos, ruhelos? Wo darfst du lernen? Ist es die Umkehr und Besinnung auf deine Identität, wer du eigentlich bist als ein Kind Gottes? Ist es das vielleicht? Das ist ganz entscheidend. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott geruht und Zeit gehabt für den Menschen. Am siebten Tag, das war der erste Tag beim Menschen, ruhte Gott. Und er lädt uns ein, in die Ruhe zu kommen. Und Gott hat uns Menschen auch den Sabbat verordnet, weil Gott am siebten Tag ruhte. Weil wir so geschaffen sind. Und eine zweite Begründung für die Ruhe und für diesen Ruhetag ist es, damit wir uns darauf besinnen, dass wir nicht mehr Sklaven Ägyptens sind, sondern dass wir Befreite sind. Du darfst befreit sein, zur Ruhe zu kommen. Einen Ruhetag zu feiern. Willst du dich heute auf deine Identität besinnen, dass du nicht mehr ein Sklave deiner eigenen Erwartungen, Erwartungen anderer und ja, der Manipulation des Teufels bist, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Freier. Amen. Willst du vielleicht umkehren heute und sagen, Jesus, danke, dass du mich befreit hast und dass ich dein Kind sein darf. Das gibt mir Ruhe. Das gibt meiner Seele Frieden. Ich kehre um. Vergib mir, dass ich in eigener Kraft und Leistung versucht habe, mein Leben zu meistern. Ich kehre um zu dir. Vielleicht ist es auch ein Innehalten und Erkennen, was sind die Antreiber? Was treibt dich an? Und das zu Jesus zu bringen und sagen, nein. Nichts soll mich antreiben, außer die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, sie treibt uns an, sie bewegt uns. Und wenn sie antreibt, dann ist es was Wunderbares. Halleluja.